Deutschlandfunk Nova 100.
Wir begeben uns jetzt mal ins Jahr 1840. Da wurden Wale noch überall gejagt, auch in Australien, wo die dritte Geschichte spielt in der 100 heute. Und Mitte des 19. Jahrhunderts, da war Australien ja noch nicht sehr alt. Wir erinnern uns, Sträflinge haben die Briten da irgendwann mal hin verschifft, ne? Seit 1830 aber sind auch Auswanderer nach Australien gekommen, so klassische Glückssucher. Leute wie Alexander Walker Davidson. Schotte, kommt aus Aberdeen, ist Zimmermann, hat eine Frau und 8 Kinder. Er ist erst nach Sydney gegangen, dann aber nach Boyd Town. Das ist eine Kleinstadt an der Südküste Australiens. Und da sollte ein großer Hafen gebaut werden. Das würde natürlich für einen Zimmermann ganz schön viel Arbeit bedeuten. Aber aus diesen Hafenplänen wurde dann doch nichts. Die meisten Leute sind wieder weggezogen. Davidson aber, der Zimmermann, sagt, nee, ich bleib hier in der Bucht. Zieht einen Ort weiter und sattelt beruflich um. Und jetzt kommen wir wieder zu den Walen. Denn Davidson wird Walfänger. Und zwar ein besonderer. Pierre Volk war viele Jahre später dort, in dem Ort, wo das alles passiert, und erzählt euch jetzt seine Geschichte.
Heute ist der 15. Juni 1860. Es ist ein ziemlich normaler Morgen in Eden. Das ist ein kleiner Ort an der Südostküste von Australien. Im Juni ist es da recht kühl, vielleicht so 10, 15 Grad Celsius. Eden liegt an einer Bucht, die heißt Twofold Bay, was übersetzt zweifache Bucht heißt, weil es ein kleineres und ein größeres Becken gibt. Zu der Bucht gibt es nur eine schmale Zufahrt, deswegen ist Eden ziemlich windgeschützt, also meistens jedenfalls, und das Wasser ist ruhig. Das macht es zum nahezu perfekten Hafen.
Friday, 15th of June, 1860. Twofold Bay and Manaroo Telegraph. Whaling in Twofold Bay.
In Twofold Bay, Manaroo and Telegraph, der örtlichen Zeitung, erscheint ein langer Text. Die Überschrift heißt Whaling in Twofold Bay, also Walfang in Twofold Bay. Und darin schreibt der Autor, dass der erste Finnwal der Saison in der Bucht aufgetaucht ist. Das Wasser ist ruhig und glatt, die Sonnenstrahlen tanzen darauf, bis die Oberfläche plötzlich von Finnen zerschnitten wird. Sie kommen von allen Seiten, wie wilde Pferde, die aus Neptuns Gespann ausgebrochen sind. So beschreibt er es jedenfalls. Die Rückenflossen gehören zu einer Gruppe von Orcas, die den Finnwal vor sich hertreiben. Und das ist ein ziemliches Spektakel. Die Einfahrt zur Bucht ist mit nur 3 Kilometern ziemlich schmal und außerdem sehr flach. An der tiefsten Stelle sind es gerade mal 35 Meter bis zum Meeresgrund und Wale werden ja so zwischen 6 und 40 Metern groß. Das heißt, für die Größten wird es da wirklich eng. Zum Ufer hin fächert sich die Bucht auf und ist gespickt mit Vorsprüngen, Nischen und Sandbänken. Es ist im Grunde genommen die perfekte Falle. Und die Finnwale, die schwimmen direkt rein. Ihre blauen Rückenflossen durchschneiden das Wasser. Die Orcas sind gleich hinter ihnen. Die erkennt man an den schwarzen Flossen. Und der Finnwal versucht abzutauchen, um abzuhauen. Aber die Orcas schneiden ihm den Weg ab. Dann muss er nach oben, um Luft zu holen. Da lassen ihm die Orcas keine Zeit. Stattdessen drängen ihn die Orcas Richtung Küste ab, wo er aber stranden könnte. Und dann mischen bei dieser Jagd auch noch die Menschen mit. Die Walfänger, die lassen ihre Boote ins Wasser, rudern in Richtung Wal. In jedem von den Booten sitzen 4 oder 6 Ruderer. An der Spitze steht ein Mann mit einer Harpune. Es gibt ein Boot, das fällt auf, weil abgesehen von einem Weißen da nur Aborigines drin sitzen. Und das ist das Boot von Alexander Walker Davidson. Niemand aus diesem Boot versucht, die Orcas mit den Paddeln zu treffen. Also im Gegenteil sogar. Kaum hat Davidsons Crew einen Wal erlegt, schneiden die Aborigines große Stücke aus dem Fleisch heraus und werfen sie den Orcas zu. Irgendwie so, als würde man einen Jagdhund belohnen. Und genau das ist es auch.
A killer whale is a sheepdog, a good sheepdog on sheep. That's the same thing.
Den Mann, den ihr hier hört, das ist Jack. Den versteht man nicht so gut. Der spricht australisches Englisch und der ist bei dem Interview auch schon über 80 Jahre alt und es fehlen ihm ein paar Zähne. Hier sagt er gerade, dass die Orcas sowas waren wie Hütehunde für eine Schafherde.
That's the same thing. Because the killer whales used to fish all the whales in the bay. See, the humpbacks go from north here to right across to south. The killer whales would be white and south and then wing in the bay.
Für die Orcas war die Bucht ihr Zuhause. Die haben am Südende auf die Wale gewartet, um sie dann in die Bucht hineinzutreiben. Und dann haben sie stundenlang gejagt, die ganze Nacht.
The killer used to come off the mouth of the river over there and flop-tail. Used to bring his tail out of the water and hit the water. And you could hear it from over here. just the whale come out telling me where the whale is away.
Und wenn die Orcas die Wale in die Bucht getrieben hatten, dann sind sie zum Haus von den Davidsons geschwommen und davor aus dem Wasser gesprungen und wieder hineingeplatscht. Das war sowas wie ein Signal für die Walfänger und es hieß, die Jagd ist am Laufen, los, bringt eure Boote schnell ins Wasser. Die Orcas, das sind Zahnwale und die fressen Fleisch. Und ihre Beutetiere, die Finnwale oder auch die Buckelwale, das sind Bartenwale. Und die filtern Plankton und andere Kleintiere aus dem Wasser. Das ist der Unterschied zwischen den beiden. Die Orcas und die Bartenwale, die treffen vor der australischen Küste zusammen. Und zwar ziehen die Bartenwale von den kalten Gebieten, wo sie eigentlich leben, in die Tropen hoch. Dort bekommen sie ihre Kinder und dann ziehen sie Monate später wieder zurück zu den Polen. Und auf dem Weg zurück sind die Walkühe ziemlich schwach, weil sie monatelang nichts gegessen haben und ihre Kinder gesäugt haben. Und genau das nutzen die Orcas und die Menschen aus. Orcas jagen in Gruppen und die teilen sich die Arbeit auf. Also einer oder zwei, die treiben den Wal in die Bucht. Ein anderer, der hindert ihn daran aufzutauchen und Luft zu holen. Und ein Dritter ist halt immer losgeschwommen und hat den Walfängern Bescheid gegeben.
That's what they used to do when they had a whale in the bay. They'd come up and flop and dad would hear that down at the house.
Das ist Elsie, die fast 100-jährige Urgroßenkelin von Alexander Walker Davidson, dem Schotten, der 1842 mit seiner Frau und den 8 Kindern nach Australien gekommen ist.
In the middle of the night at any time, then they'd go out and they'd follow that whale with the phosphorus on the water. And then they'd follow it till daylight and then, okay. And they'd keep it in the bay if they could.
Der australische Filmemacher Greg McKee hat sie vor einigen Jahren interviewt und mir erlaubt, ihre O-Töne zu benutzen. Einer von Davidsons Söhnen war Elsies Vater und er hat selbst noch Wale gejagt. Elsie kann sich deshalb ziemlich genau an das Geräusch erinnern, was die Wale mit ihrer Schwanzflosse gemacht haben, wenn sie aus dem Wasser gesprungen sind. Damit haben sie George, also Elsies Vater, alarmiert. Als Alexander Walker Davidson, der Urgroßvater von Elsie, nach ihnen gekommen ist, damals gab es ein paar Walfänger da in der Bucht. Die haben bis zu 8 Wale am Tag erlegt, also sofern sie genug Leute für ihre Boote hatten. Weil Walfang war eine richtig harte Arbeit. Die Männer sind im Winter in kleinen Nussschalen, winzigen Holzbooten eigentlich, rausgerudert und dann haben sie den Walen nachgestellt. Das Wasser war eisig, im Winter hat es total oft gestürmt und manchmal gab es dann halt meterhohe Wellen. Total gefährlich für die Walfänger. Und dazu kommt dann auch noch, dass keiner von den Davidson wirklich schwimmen konnte.
They couldn't swim.
Wenn die Wale gefangen hatten mit der Harpune, dann hing da so ein Seil dran. Und manchmal im Todeskampf hat der Wal dann mit seiner Schwanzflosse die Boote zerschlagen. Und die Hand Gottes haben die Walfänger deshalb diese Schwanzflosse auch genannt. Und dann sind die Männer halt im Wasser herumgetrieben und konnten sich nur noch so an den Holzstücken festklammern. Und die hatten richtige Todesangst wegen der Haie.
Oh, die Sharks. Oh, you got no idea. From about 2 feet up to about 25 feet.
Daran erinnert sich auch Jack. Der sagt, das Blut der Wale hat die Haie angelockt. Naja, und deshalb war der Walfang eben sehr, sehr gut bezahlt für Leute, die sonst so gut wie keine Ausbildung hatten. Aber er war eben auch ziemlich gefährlich. Und viele der Leute, die auf den Walbooten angeheuert haben, die haben gar nicht lange durchgehalten. Also die einzigen Arbeitskräfte, die es in ihnen eigentlich schon immer gegeben hat und die auch geblieben sind, das waren die Aborigines. Mit denen wollte aber keiner von den Weißen zusammenarbeiten, weil die Aborigines haben sie als minderwertig angesehen und sie auch ziemlich schlecht behandelt. Außer eben Alexander Walker Davidson, Elsies Urgroßvater. Der war streng gläubig und für ihn waren alle Menschen gleich, ausnahmslos. Und der hat mit den Aborigines zusammengearbeitet und sie auch mit ihm. Und das wirklich Erstaunliche daran ist nicht mal das, sondern auch, dass er sie genauso bezahlt hat wie die Weißen. Das wiederum fanden die Weißen so ungerecht, dass sie eine Zeit lang nicht mit ihm zusammenarbeiten wollten. Aber das konnte Davidson eigentlich nur recht sein, denn die Aborigines, das hat er ziemlich schnell bemerkt, haben eine ganz besondere Beziehung zu den Orcas.
And when we see the water tree, these water trees bloom.
Kubu ist ein Aborigine vom Stamm der Yuin. Die Yuin haben schon lange vor den Europäern in Eden gelebt und es gibt ziemlich viele Geschichten darüber, wie sie mit den Walen kommuniziert haben.
My grandfather, he was a harpooner, and the killer whales used to come in. And when Dad and them were there, they'd be laying down in the evening, they'd be splashing the water like that, hitting the water, making a sound, and the grandfather singing, "Whale here, come on, get up." And they all get up out of bed, and where they go, and then he takes them out of the bay. Yeah, to ride around, and all the killer whales got him dead, right up near the rock.
Gubo erzählt hier, wenn die Akazien angefangen haben zu blühen, sind sie runtergegangen ans Wasser und dann haben sie mit den Paddeln auf die Oberfläche geschlagen. Und es gibt andere Geschichten, in denen haben sie dann auch noch Feuer angezündet und gesungen. Die Yuin tragen in ihren Zeremonien schwarz-weiße Kleider und Ethnologen vermuten, dass sie das tun in Anlehnung an die Orcas, weil die ja auch schwarz-weiß sind. Also die Yuin glauben, dass sie als Orcas wiedergeboren werden und deshalb betrachten die Wale als Teil ihrer Familie. So ein bisschen so, wie wir das vielleicht mit Hunden oder Katzen machen. Und die Aborigines, die für Davidson gearbeitet haben, die geben den Orcas sogar Namen. So wie wir das eben auch mit den Haustieren machen. Die heißen dann Big Ben, Young Ben, Jimmy, Charlie Edgery, Albert, Walker, Skinner, Big Jack, Little Jack, Tom, Cooper. Das sind alles englische Namen, weil die Aborigines selbst nämlich gar keine Namen in ihrer eigenen Sprache haben dürfen. Das haben die englischen Kolonialherren damals so entschieden. Die konnten die nicht aussprechen und da gab es sowieso so ein allgemeines Unverständnis der Aborigine-Kultur gegenüber. Und im Grunde ist es ja auch in der Bucht so. Für die Weißen sind die Orcas Feinde, weil sie ihnen die Beute, also die Bartenwale, streitig machen wollen. Und für die Yuin sind die Orcas aber Freunde, mit denen sie sich die Bucht vor Eden teilen. Und darum gehen die Yuin, die Davidson für die Waljagd angestellt hat, auch ganz anders mit den Orcas um. Wenn die Orcas einen Bartenwal jagen, kann es 8 bis 12 Stunden dauern, bis die Beute tot ist. Die Orcas hindern die Bartenwale nämlich erstmal nur daran aufzutauchen und Luft zu holen. Und die Bartenwale sterben dann irgendwann an Sauerstoffmangel, an Erschöpfung oder weil sie stranden. Das ist eine endlose und ziemlich qualvolle Jagd. Aber wenn die Walfänger dazukommen, dann dauert die Jagd eben nicht mehr so lange. Mit ihren Harpunen können die Bartenwale ziemlich schnell töten. Und anders als die anderen Walfänger hat Davidson und seine Crew und Aborigines die toten Bartenwale nicht sofort an Land geschleppt. Die haben die Beute erstmal den Orcas überlassen.
The killers would take it down and get the tongue out. And then they'd moor it there and it would fill up with gas and it would rise. They'd go back and tow it in and then they'd let the gas out. They always got their tongue. That was almost before he was dead, when he was thinking. The tongue and the lips they used to tear off. And that was their reward.
Die Orcas haben den Wal mit auf den Meeresboden gezogen, erzählt Elsie. Die Walfänger haben ihn nur mit einer Boje markiert. Und nach 1 oder 2 Tagen hat sich der Walkörper mit den Gasen der Verwesung gefüllt und ist an der Meeresoberfläche getrieben. Und dann erst ist Davidson mit seiner Crew rausgerudert und hat den Wal in den Hafen gebracht. Und dem Wal hat nichts gefehlt. Nur Lippen und Zunge haben die Orcas gefressen. Niemand weiß, warum es ausgerechnet Zunge und Lippen waren. Und Alexander Walker Davidson, der hat dann das Walfett abbekommen und daraus Walöl gemacht. So haben er und die Orcas sich halt die Beute geteilt. Niemand weiß, ob Alexander Walker Davidson reich werden wollte durch den Walfang. Auf jeden Fall wollte er seiner Familie ein Zuhause bieten können und sie ernähren können. Und genau das hat er dank der Orcas und der Aborigines ja auch geschafft. Eden ist bis heute die Heimat der Familie Davidson. Genau wie Alexander Walker Davidson sich das damals gewünscht hat, als er Schottland verlassen hat. Marty Davidson, sein Ur-Ur-Urgroßenkel, lebt immer noch dort. Allerdings arbeitet der als Tankwart. Und auch wenn die Zeit der gemeinsamen Waljagd jetzt schon mehr als 100 Jahre her ist, die Menschen aus Eden erzählen immer noch Geschichten davon.
They went out one day and then about a mile out in the sea and a whale came along and it smashed the boat. His tail smashed the boat, knocked him out. They put him on a bit of wood. He got a big fin like that up there, killer whale. And he come up on the grandfather, and grandfather got out of the thing, he'd start legs out, and away he took him in, took him in.
Gubo weiß zum Beispiel noch, dass sein Opa mal bei einer Jagd gekentert ist und nur mit Hilfe eines Orcas überlebt hat, weil er ihn auf seinem Rücken zurück in den Hafen gebracht hat. Und Elsie, die erinnert sich, wie einmal das Boot von ihrer Familie gekentert ist. Da saßen ihre Mutter drin und ihre drei Geschwister. Elsie, die war damals selber noch ganz klein, 7, 8 Jahre alt, und die ist mit ihrem Vater raus aufs Meer gerudert, um die Schiffbrüchigen zu suchen. Die Mutter und die kleine Schwester, die konnten sie retten. Und die Leiche des kleinen Bruders, die wurde am nächsten Tag angespült. Aber der Leichnam von Jack, Elsies großen Bruder, den konnten sie tagelang nicht finden.
But all the week that they were searching, they were in, went up and down the, past the, where he was drowned, all the time. He wasn't touched by a shark or anything like that. And that's the truth. It's on the day of the funeral, Mr. Logan came and picked us all up in the coffin, and they followed us across, right across the bay, and then they went back out.
Und gerade als ihr Vater und seine Männer die Suche abbrechen wollten, ist einigen anderen Kindern aus dem Dorf aufgefallen, dass einer der Orcas immer zu über die gleiche Stelle gekreist ist, immer im Kreis, immer wieder. Und als die Männer da nochmal hingefahren sind und nachgeschaut haben, haben sie die Leiche von Jack gefunden. Die hatte sich im Seegras verhakt. Als die beiden Kinder beerdigt worden sind, sind die Wale dem Trauerzug an der Küste entlang gefolgt bis zum Friedhof. Diese Geschichte erzählen sich die Bewohner von Eden bis heute. 3 Generationen hält die Freundschaft zwischen Orcas und Menschen. Der Walfang wird immer kommerzieller. Die Menschen nutzen Unterwassergewehre, um die Bartenwale zu töten. Das stört die Orcas, weil ihr Gehör ziemlich empfindlich ist. Und dann kommt irgendwann ein Walfänger von außerhalb und tötet einen von den Orcas. Vermutlich ist es einer der Anführer von dieser Gruppe. Und danach kommen immer weniger Orcas in die Bucht. Der letzte, der dort gesichtet wird, der stirbt 1930. Tom hieß der. Und sein Skelett hängt heute im Museum von Eden.
Deutschlandfunk Nova 100.